Wir kriegen in die Gemeinde immer ein Heft zugeschickt. Da sind so verschiedene Gebetsanliegen von verfolgten Christen drin, aber auch Artikel von dem, was Christen so erleben in anderen Ländern. Und da war ein Artikel drin, den ich euch gerne kurz vorlesen möchte. Spielt in Nepal, wenn ich es noch richtig weiß. Ja. Da schreibt dieser Mann: Mein Name ist Ramesh und ich wurde in eine bürgerliche Familie in Nepal hineingeboren. Meine Eltern waren Christen, doch ich rebellierte gegen ihren Glauben und verfluchte sie dafür, dass sie unsere traditionelle Religion verlassen hatten. Immer wenn ich einen Christen sah, stieg riesige Wut in mir auf, richtiger Hass. Im Laufe der Zeit habe ich viele Gläubige zusammengeschlagen, angespuckt oder aus ihrem Dorf vertrieben. Manchmal brannte ich sogar ihre Häuser nieder oder lauerte ihnen auf ihrem Nachhauseweg von der Kirche auf, um sie auszurauben. Ich war der Anführer einer aggressiven Schlägertruppe. Wir nutzten jede Gelegenheit, Christen anzugreifen und zu bedrohen. Unseretwegen flohen viele von ihnen aus ihrem Dorf. Doch egal, wie schlimm ich auch die Christen misshandelte, meine Eltern beteten immer weiter für mich. Sie baten Gott, mich zu verändern und zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Auch als ich mich eines Tages auf die Reise nach Kathmandu machte, sagte mir meine Mutter noch an der Haustür, dass sie für mich beten werde. Ich habe sie wutentbrannt beschimpft und ihr befohlen, mit diesem Unsinn endlich aufzuhören. Als ich auf dem Rückweg meiner Reise war, prallte mein Bus mit einem LKW zusammen und stürzte die Böschung hinab. 43 Passagiere waren in dem Bus gewesen, 42 davon kamen bei diesem Unglück um. Ich war der einzige Überlebende. Schlagartig wurde mir bewusst, dass das Gebet meiner Mutter mein Leben gerettet hatte. Ich begriff, dass die Macht Jesu absolut real war. Als ich zu Hause ankam, dankte ich meiner Mutter und bekannte Gott all meine Sünden. Ich fiel auf die Knie und legte Gott mein komplettes Leben hin. Von jetzt an wollte ich nur noch ihm dienen, für den Rest meines Lebens. Heute arbeite ich für die Menschen, die ich einst verfolgte. Sie haben mir vergeben, mich als ein Kind Gottes akzeptiert und in ihre Familie aufgenommen. Als ich später mehr über die Bibel wusste, baten sie mich sogar, ihr Pastor zu werden. Der lebendige Gott hat mich überreich beschenkt. Heute bin ich verheiratet und Vater einer adoptierten Tochter. Meine Frau und ich möchten so viele Menschen wie möglich für Gottes Reich gewinnen. So versuchen wir beispielsweise gerade, verschiedene Bergvölker mit der guten Nachricht des Evangeliums zu erreichen. Egal, was kommen mag, ich weiß, dass meine zweite Chance im Leben ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Ihm verdanke ich alles. Ich möchte gerne noch kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Jesus, danke für dieses Zeugnis von dem Ramesh, der ja so gegen dich gewütet hat und dem du doch nachgegangen bist und der dich finden durfte, der eine zweite Chance bekommen hat in seinem Leben. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auch zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest, dass du mir die richtigen Worte gibst und uns allen hilfst dabei, ja, dass wir auf das hören, was du zu sagen hast. Amen. Ich fand dieses Zeugnis recht beeindruckend, was dieser junge Mann da aufgeschrieben hat. Oder vielleicht mittlerweile ist er gar nicht mehr so jung. Aber dass Gott diesem Mann eine zweite Chance gegeben hat, ist für mich einfach überwältigend. Aber es ist auch nicht in dem Sinn außergewöhnlich, dass Ramesh der Erste gewesen wäre, der durch die Gnade Gottes eine zweite Chance bekommen hätte. An Ostern wird ja durch die Auferstehung Jesu die Gnade Gottes so richtig greifbar. Jesus ist seinen Jüngern erschienen, sie konnten mit ihm reden, sie haben mit ihm gegessen, sie konnten ihn anfassen und sie waren sich sicher, der Herr ist wirklich auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Und eben weil Jesus den Tod besiegt hat, ist Gnade möglich. Weil Jesus lebt, gibt es für den größten Sünder die Möglichkeit umzukehren. Es gibt eine zweite Chance. Und so habe ich die Predigt heute Morgen genannt: Ostern, das Fest der zweiten Chance. Unser Herr begegnet ja nach seiner Auferstehung verschiedenen Menschen und vielen von denen gibt er eine zweite Chance, denen er so begegnet, weil es viele einfach nötig hatten. Und ich möchte heute Morgen ja 4 Punkte mit euch kurz anschauen und die heißen: einmal der erste, Thomas, ein Zweifler, bekommt eine zweite Chance. Der zweite Punkt, Petrus, ein Versager, bekommt eine zweite Chance. Der dritte, Paulus, ein Feind, bekommt eine zweite Chance. Und der vierte Punkt, eine zweite Chance für dich und mich. Der erste Punkt, Thomas, ein Zweifler, bekommt eine zweite Chance. Nachdem Jesus auferstanden war, ist er seinen Jüngern erschienen. Und einer von ihnen, der Thomas, der war damals nicht dabei, als Jesus den anderen erschienen ist. Und die anderen Jünger, die sind begeistert von dieser Auferstehung und sie kommen zum Thomas und sagen ihm, wir haben Jesus gesehen, er lebt. Und der Thomas sagt, nö, das glaube ich nicht. Wenn ich nicht in seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal hineinlege und wenn ich nicht meine Hand in seine Seite legen kann, da wo sie ihm im Speer hineingestochen haben, dann werde ich es niemals glauben. Und Jesus, er macht es tatsächlich so, 8 Tage später erscheint er auch dem Thomas und sagt zu ihm, reiche deinen Finger her und sieh dir meine Hände an. Dann reiche deine Hand her und lege sie mir in die Seite und sei nicht länger ungläubig, sondern werde gläubig. Und darauf kann der Thomas nur noch sagen, mein Herr und mein Gott. Da ist sein Zweifel weg. Und ich finde es schön zu sehen, wie Jesus mit dem Zweifel von Thomas umgeht und wie er darauf eingeht. Es tut mir persönlich so gut, weil ich selber auch so ein Zweifler bin. Und weil ich ja gerade in der Vorbereitung auf diese Predigt wieder so ein tiefes Tal des Zweifels hatte, wo ich durch musste, wo ich in meinem Büro saß und gedacht habe, jetzt soll ich über was predigen, was ich gerade gar nicht selber glauben kann. Gibt's Gott überhaupt? Oder ist der Himmel einfach leer und wir sind alle nur durch blinden Zufall entstanden? Das waren die Zweifel, die mich geplagt haben. Und dann bin ich aus dem Büro raus, habe einen kleinen Spaziergang gemacht und habe genau zu dem Gott gebetet, dessen Existenz ich in dem Moment angezweifelt habe. Ich habe mit dem geredet, von dem ich dachte, vielleicht gibt es ihn ja gar nicht. Und tatsächlich hat dieser Gott geantwortet, war jetzt nichts Spektakuläres, ist kein Zettel vom Himmel gefallen, kein grelles Scheinwerferlicht, keine Stimme aus dem Off. Nee, es war ziemlich unspektakulär. Ich bin danach wieder zurück ins Büro und habe mein Bücherregal angeschaut und da ist mein Blick auf ein Buch gefallen, das da schon lange im Schrank steht, das ich aber noch nie gelesen habe, wie viele Bücher. Und in diesem Buch, schon im ersten Kapitel, da stand genau das, genau die Antwort, die ich gebraucht habe. Jesus Christus nimmt uns unsere Zweifel, er nimmt unsere Zweifel ernst und das sehen wir beim Thomas. Er lässt sie nicht einfach stehen und sagt, okay, ich habe ja noch 10 andere Jünger, den Thomas, den lassen wir mal, ich mache mit den anderen weiter. Nein, er nimmt unsere Zweifel ernst und er hat sie beim Thomas ernst genommen, sogar bei mir hat er sie ernst genommen. Und er, dieser auferstandene Christus, der möchte auch dir begegnen. Der zweite Punkt, Petrus, ein Versager, bekommt eine zweite Chance. Und der Petrus, wenn er ihn so ein bisschen kennt aus der Bibel, der wird uns da als ein ziemlich impulsiver Typ vorgestellt. Einer, der vorausprescht, der andere mitziehen kann, aber auch einer, der sich mal verrennt und der den Mund mal etwas zu voll nimmt. Und so eine Begebenheit, wo den Mund deutlich zu voll nimmt, finden wir in Lukas 22, Vers 33, als Jesus davon spricht, dass er sterben wird und dass alle Jünger ihn verlassen werden. Da sagt Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wenn alle anderen dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Und nur ein paar Stunden später wird Petrus völlig versagen und seinen Herrn 3-mal verleugnen. 3-mal sagen, nee, den Jesus, den kenne ich nicht. Lass mich in Ruhe, ich weiß nicht, von was du redest. Und danach tut es ihm furchtbar leid und er geht raus und weint wie ein Schlosshund. Und nach der Auferstehung erscheint ihm Jesus, aber nicht, um mit ihm da ein Hühnchen zu rupfen und ihm mal ordentlich den Kopf zu waschen, sondern um ihm einen Auftrag zu geben, ihm, diesem Versager. Die Begebenheit könnt ihr in Johannes 21 nachlesen, die Verse 15 bis 17. Johannes 21, 15 bis 17. Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte er zu ihm: Weide meine Lämmer. Darauf fragte ihn Jesus zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus betrübt, weil er ihn zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er antwortete ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und jetzt gibt Jesus diesem Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, dreimal den Auftrag, sich um seine Gemeinde zu kümmern. Er bestätigt ihn in seinem Dienst, statt ihn zu entlassen. Und da kann man, finde ich, einfach nur über die Gnade Gottes staunen. Und bei Petrus selbst bemerkt man auch eine Veränderung. Er ist nicht mehr so vorlaut wie vor dieser Verleugnung, sondern deutlich demütiger. Und so sehr wir selbst uns unter unserem Versagen leiden, Gott kann auch daraus noch was Gutes machen, wenn wir mit unserem Versagen zu ihm kommen. Und der Umgang von Jesus mit diesem Petrus macht mir wieder Mut, weil es zeigt mir, menschliches Versagen bringt Gottes Plan nicht durcheinander. Wenn heutzutage ein Politiker versagt, irgendwas verbockt hat, was uns allen ja passieren kann, dann werden gleich die Rufe nach Rücktritt und so weiter laut. Und oft muss er auch zurücktreten. Und hier Petrus, der völlig versagt hat, bekommt eine zweite Chance. Jesus wusste schon, als er Petrus damals berufen hat, dass Petrus ihn verleugnen würde. Trotzdem hat er ihn berufen und trotzdem hat er ihn für diesen besonderen Dienst vorgesehen und ja, hat daran festgehalten. In einem Lied heißt es mal: Klagt mich mein Versagen an, bedrückt mich meine Schuld, ändert Gott nicht seinen Plan, vergibt mir in Geduld. Und genau das sehen wir bei Petrus. Es macht mir Mut, weil ich selber oft versage. Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, es das nächste Mal besser zu machen. Und vielleicht kennt ihr das bei euch auch. Ich kenne es zu Genüge. Und dann kommt wieder so eine Situation, in der ich doch eigentlich besser machen wollte. Und was mache ich? Ich reagiere wieder falsch. Aber tatsächlich gibt uns unser Herr immer wieder eine zweite Chance, bis wir die jeweilige Lektion gelernt haben. Und wenn wir das gelernt haben, was er uns beibringen möchte, dann dürfen wir in seiner Schule eine Klasse weiter vorrücken. Und vor kurzem hatte ich so eine Begebenheit bei mir daheim, wo ich so eine zweite Chance bekommen habe von Jesus. Ich erzähle es euch mal kurz. Ich bin nach der Arbeit heimgekommen und dann hat unsere Waschmaschine gestreikt. Da stand Wasser in der Maschine drin und dieses Wasser hat sie einfach nicht mehr abgepumpt. Und dann habe ich mal bei der Tante Google nachgeschaut, was man denn da so machen kann und was das liegen kann. Und bin dann draufgekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass eben die Pumpe irgendwie verstopft, kaputt ist, dass da mal an dieses Flusensieb hin muss und das mal leeren. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass es eine ziemliche Sauerei werden kann, weil dieses Flusensieb ist so ganz unten an der Waschmaschine. Und dann muss man da aufschrauben und dann, wenn man da aufschraubt, dann kommt das ganze Wasser, was in der Maschine ist, raus. Unsere Waschmaschine steht bei uns im Bad, da gibt es also keinen Abfluss in der Mitte irgendwo, sondern das ganze Wasser, was ich dann nicht schnell genug auffangen konnte, das hat sich dann auf dem Badboden ergossen. Ja, und ich in meiner ruhigen und ausgeglichenen Art habe das ganz locker hingenommen. Wieso lacht ihr jetzt? Mir hat es überhaupt nichts ausgemacht, dass da diese Waschlauge rauskommt und ich da in dieser Siffe knie. Das war für mich wunderbar. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Nein, das stimmt nicht. Und alle, die mich ein bisschen kennen, die haben gerade gelacht. Ich habe mich riesig aufgeregt. Ich bin da im Bad gewesen, habe geschumpfen wie so ein Rohrspatz. Aber tatsächlich konnte ich dann, nachdem die Sauerei dann wieder weg war, konnte ich die Waschmaschine tatsächlich reparieren. Die lief wieder, hat wieder Wasser abgepumpt und ich habe mich gefreut. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ach Mensch Philipp, das hättest du doch auch anders laufen können. Das hättest du doch auch einfach ruhig und gelassen machen können. Und habe den Herrn um Vergebung gebeten, habe meine Familie um Vergebung gebeten, dass ich mich so aufgeregt habe, weil sie haben dann von meinem Zorn auch noch was abgekriegt, als sie mal kurz ins Bad reinkommen sind. Ja. Und jetzt kommt das Beste, am nächsten Tag gibt mir der Herr die zweite Chance, die Waschmaschine war wieder kaputt. Ja. Wieder der gleiche Fehler und diesmal konnte ich das völlig ruhig richten. Ich habe mich so gefreut, dass der Herr mir das, was ich am Tag vorher gelernt habe, gleich einen Tag später wieder anwenden durfte. Ja. Vielleicht fragt ihr euch, warum war die Waschmaschine überhaupt so kaputt? Meine Frau hat mal gelesen, dass man Legos in der Waschmaschine waschen kann. Man muss sie dazu aber in einen Kissenbezug reintun und den Kissenbezug gut verschließen. Und sie dachte, es mit dem Reißverschluss reicht, aber der Reißverschluss ging auf während dem Waschen und dann sind halt diese ganzen Lego-Teile in der Waschmaschine rum und sind dann durch das Gitter durch und sind in die Pumpe rein, haben die Pumpe verstopft. Also das war das Problem. Genau, und beim nächsten Waschgang hat sich eben nochmal irgendwo so ein Lego-Teil gelöst und hat die Pumpe wieder verstopft. Und das war meine zweite Chance und ich habe mich gefreut und ja, vielleicht könnt ihr euch mit mir freuen. Vielleicht klingt es auch ein bisschen lächerlich für euch, mag sein. Aber für mich war es einfach schön zu sehen, der Herr gibt mir echt eine zweite Chance. Ich kann das nochmal besser machen, das nächste Mal. Mir Versager gibt eine zweite Chance, nicht nur in der Sache mit der Waschmaschine, sondern auch in vielen anderen Punkten, wo ich regelmäßig versage. Und auch dem Petrus, der ihn handfest verleugnet hat, dem hat er eine zweite Chance gegeben. Und der Petrus, wir wissen es, er hat sie genutzt. Unser Herr gibt Versagern wie dir und mir eine zweite Chance. Und es kommt noch besser. Paulus, der dritte Punkt, Paulus, ein Feind bekommt eine zweite Chance. Wir haben ja über Paulus schon manches gehört in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Und da haben wir gehört und gelesen, dass er einen richtig gehenden Hass auf die Gemeinde Jesu hatte. Er hat die Christen verfolgt, er hat sie ins Gefängnis geworfen. Wenn sie hingerichtet werden sollten, hat er zugestimmt. Er war also ganz ähnlich drauf wie dieser Ramesh, von dem wir am Anfang gelesen haben. Und Paulus beschreibt seinen eigenen Eifer folgendermaßen in Apostelgeschichte 9, ab Vers 11. Schreibt er über sich selbst oder sagt er über sich selbst, zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben an Jesus aus Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In allen Synagogen der Stadt belegte ich sie mit harten Strafen und versuchte sie dahin zu bringen, dass sie Christus verleugnen. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Paulus war ein erklärter Feind des Christentums. Er wollte diese Christen mit Stumpf und Stiel ausrotten. Man könnte gut verstehen, wenn Paulus auf einer seiner Reisen ins Ausland, um noch mehr Christen zu verfolgen, einfach von einem Blitz getroffen worden wäre. Wenn Gott gesagt hätte, bis hierhin und nicht weiter, jetzt reicht's. Oder wenn er einen Herzinfarkt bekommen hätte oder irgendetwas. Aber Gott handelt ganz anders an diesem Mann. Als Paulus unterwegs ist nach Damaskus, um dort Christen zu verfolgen, da hat er ein einschneidendes Erlebnis mit Jesus. Er berichtet weiter in Apostelgeschichte 26 davon ab Vers 13. Apostelgeschichte 26 ab Vers 13. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen, und vor all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben. Weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Also statt diesen Feind des Christentums zu vernichten, rettet Jesus ihn, gibt ihm eine zweite Chance und stellt ihn in seinen Dienst. Das ist die Gnade Gottes. Und dieses Angebot macht Jesus Christus den Menschen bis heute. Und das führt mich zum vierten Punkt, eine zweite Chance für dich und mich. Als Paulus mal auf sein Leben zurückschaut und über die Gnade Gottes in seinem Leben staunt, da kommt er irgendwann zu folgendem Schluss. Steht in 1. Timotheus 1, Vers 16. Also als sich so darüber wundert, warum war Gott eigentlich so gnädig? Dann sagt er doch, gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Solange du und ich noch auf dieser Erde leben, gibt es noch Hoffnung. Hier auf dieser Erde können wir uns noch entscheiden, ob wir ein Leben mit oder ohne Jesus Christus führen möchten. Nach dem Tod gibt es diese Entscheidungsmöglichkeit nicht mehr. Wer hier auf der Erde mit Gott nichts zu tun haben wollte, der wird in Ewigkeit nichts mit ihm zu tun haben. Das heißt aber auch, dass derjenige in Ewigkeit nichts mit Liebe, Güte, Freude, Frieden und allem anderen Schönen zu tun haben wird. In der Gottesferne werden auch all die wunderbaren Eigenschaften Gottes fern sein. Dieser Ort wird auch Hölle genannt und es ist der schlimmste und furchtbarste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Aber diejenigen, die an Gott glauben, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, die werden in alle Ewigkeit die höchste, nur erdenkliche Freude erleben, weil sie in Gottes Nähe sein werden. Und die Bibel beschreibt diesen Ort, den wir auch Himmel nennen, so. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und dieser Ort steht jedem Menschen offen, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Jedem Menschen, einem Paulus, einem Ramesh und auch dir. Amen.